Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Zu welchem Team gehören Sie? Team wegschmeißen oder Team horten, was geht? Bei mir ganz klar, alles muss raus. Der Ausmisterei sind leider auch schon manch nicht ganz unwichtige Dokumente zum Opfer gefallen und danach der Hausfrieden. Aber das Sammlergehen ist einfach ganz klar ausgeschaltet. Zum Glück gibt es auch andere. Denn wenn es keine Sammler gäbe, dann gäbe es keine Sammlungen und nichts zu tun für Archive und für wissenschaftliche Arbeit. Und über eine große private Musiksammlung wollen wir jetzt sprechen. Michael Kleff hat sie zusammengetragen. Journalist, Autor, viele Jahre Chefredakteur des Magazins Folker. Er ist Biograf unter anderem von Woody Guthrie und seine Dokumente. Ja, und Dokumente zur Folkmusik sind doch ein Großteil seiner Sammlung. Da sind zum Beispiel Plakate, Zeitungen, Zeitschriften, Konzertprogramme, Interviews, Dokumente zur Weltmusik, Folk, zu Liedern. Und diese Sammlung, die übergibt Michael Kleff jetzt dem Liebmann Rau-Archiv in Eisenach. Und vor der Sendung konnte ich mit ihm darüber sprechen. Einen Sammler und eine Sammlung trennt ja eigentlich nur der Tod. Warum trennt er sich?
Naja, es gibt ja auch verschiedene Begriffe dafür. Wenn man tot ist, ist es ein Nachlass und wenn man noch lebt, ist es ein sogenannter Vorlass. Und ich bin in der Vorlassphase. Der Hintergrund, weshalb ich mich trenne, ist ganz einfach. Fast 40 Jahre Journalismus. Ich war immer ein Sammler. Das heißt, ich habe alle meine Interviews, sowohl die Audiosachen als auch die Papiersachen, immer aufgehoben. Und als ich dann aufgehört habe, so richtig aktiv als Journalist zu arbeiten, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt damit? An einem Tag habe ich gedacht, ich schmeiße es weg, wenn interessiert hast. Am nächsten Tag habe ich gedacht, naja, es sind schon ein paar interessante Sachen dabei. Und irgendwann war vor allen Dingen meine Frau es leid, dass ich immer so rumjammer und hat gesagt, jetzt machst du das mal fertig. Und wenn es ordentlich katalogisiert ist, dann kannst du es immer noch wegschmeißen. Und da bin ich jetzt, es ist jetzt fast fertig und kann Rechercheuren zur Verfügung gestellt werden, die können damit arbeiten.
Wie lange haben Sie gebraucht, um das zu katalogisieren?
Wir sind jetzt dran, 2,5 Jahre.
Bei einer Sammlung, die aus Tausende von Zeitschriften besteht, aus Fotos, Plakaten, Audiomaterial von großen Folksängern, haben Sie auch gerade gesagt. Gibt es eigentlich ein Objekt Nummer 1? Etwas, von dem Sie sagen können, damit hat meine Sammlung begonnen?
Ja, ich sag mal so, von der zeitlichen Phase her, mein allererstes Interview, das ich aufgenommen habe mit einem Kassettenrekorder, ist von Juni 1983. Da war Peter Rohn, der Folk- und Bluegrass-Musiker aus den USA in Bonn. Und den habe ich damals interviewt bei mir am Esstisch. Das ist sozusagen mein historisches Audio-Highlight, weil da hat alles angefangen. Und da hatte ich noch gar keine Rundfunksendung zu dem Zeitpunkt. Das habe ich dann benutzt für die Zeitschrift Folk Michel, also für die Musikzeitschrift. Und als Sammler, also was sind ja auch ein paar Objekte in der Sammlung, ist sicherlich ein Highlight ein Pete Seeger-Plakat von einem Konzert, das er 1964 auf der Krim von allen möglichen Plätzen gegeben hat. Damals im Tschecho-Theater, organisiert vom Kultusministerium der Ukraine.
Worauf kam es Ihnen denn an bei Ihrer Sammlung? Alles zu bekommen, was Sie in die Hände kriegen konnten zu Ihrem Thema oder gab es auch Schwerpunkte?
Ja, es war immer, der Schwerpunkt war immer die Schnittstelle zwischen Musik und Politik. Also mich hat nie interessiert, heiße Scheibe muss man kaufen, sondern mich hat immer interessiert, wer ist dieser Künstler, warum macht er das, welchen Zusammenhang besteht da mit unserer Gesellschaft. Das war immer mein Schwerpunkt. Deswegen war dann innerhalb des Musikschwerpunktes auch das Lied als solches immer ein Schwerpunkt. Ob das nun das deutschsprachige Lied ist, ich war ja viele Jahre lang auch in der Jury der Liederbestenliste, oder ob das dann halt die amerikanischen Songwriter sind, also Songs with a Message. Und mich hat in dem Zusammenhang, fand ich auch, was Pete Seeger gesagt hat, immer sehr wichtig. Er hat gesagt, Lieder werden die Welt nicht verändern, sondern nur handeln. Aktivismus wird die Welt verändern. Und das ist so ein Spannungsfeld, wo viele meiner Interviews von handeln und habe mich halt auch immer bemüht, solche Sendungen hinzukriegen. Das war nicht immer einfach, weil nicht alle Radiosender waren daran interessiert, aber ist schon einiges, auf das ich da zurückblicken kann.
Und so hört sich das dann an in einem Interview mit Franz Josef Degenhardt.
Was mir fehlt, ist etwas, was wir in England sehen im Augenblick und auch in den USA. Eine sehr konkrete, sehr gesellschaftlich, politisch bewusste Kunst, wie sie beispielsweise Billy Bragg macht. In diesen Ländern sind das, was wir Olmarxisten immer noch zu Recht Klassenkämpfe nennen, ausgebreiteter. Und in solchen Milieus entsteht natürlich auch eine brisantere und zupackendere Musik. Das kann man nicht herbeisingen, wie wir mal fälschlich meinten. Es kommt. Aber auch Sänger können dazu beitragen, nehme ich an. Wenn Verhältnisse eintreten, in denen es wieder ums Leben geht, dann wird auch vieles engagierter und vor allen Dingen auch das Lied.
Franz Josef Degenhardt, ein Ausschnitt aus dem Archiv von Michael Kleff. Ja, Frage an ihn. Diese Ausrichtung, Schnittstelle, Musik und Politik, hat es die schwieriger gemacht zu sammeln? Oder anders gefragt, sind die Musiker in den letzten Jahrzehnten unpolitischer geworden?
Unpolitischer würde ich es nicht formulieren. Mein Problem in der jüngsten Zeit ist, dass ich sehr viel Attitüde bei Musikern feststelle und nicht so viel Haltung. Mit Attitüde meine ich, fast alle haben immer irgendein Lied auf der Platte, wo es um irgendein Problem geht. Umwelt, Gleichberechtigung oder was auch immer. Aber so die Musiker mit einer Haltung, für die sie stehen, auch im Gegenwind, da finde ich, das hat nachgelassen. Im Liedermacherbereich ist da eine Figur nach wie vor aufrecht, Konstantin Wecker, würde ich sagen. Ansonsten sehe ich schon, dass diese Dinge eher im Punk zu finden sind und weniger im Liedermacherbereich, wo Musiker mit einer Haltung da sind. Und ich glaube, das hat sich verändert. Und das soll übrigens auch ein Thema sein nächstes Jahr bei einer Konferenz hier im Liebmann- und Raummusikarchiv, bei dem die Sammlung sozusagen offiziell dann eröffnet werden soll oder übergeben werden soll. Da soll es auch um genau diese Frage gehen, welche Rolle Musiker spielen in der Gesellschaft und mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben. Weil im industrialisierten Westen kannst du eigentlich alles singen, was du willst. Kein stört's, keiner hört's. Wenn du aber in Ägypten lebst, wie ein Musiker wie Rami Essam, der wird ins Gefängnis geschickt oder muss ins Exil gehen. Also das ist auch eine Frage, über die wir dann diskutieren wollen und die sich teilweise auch in Unterlagen befindet, die dann hier ihr Zuhause finden.
Warum haben Sie sich eigentlich für das Lippmann-Rau-Archiv in Eisenach entschieden?
Weil das geht auch zurück auf eine längere Beziehung, die wir miteinander haben, durch Veranstaltungen. Und ich kenne halt den Reinhard Lorenz, den Leiter hier von der Lippmann und Rau Stiftung. Und da hat sich über Jahre ein Vertrauens- und Arbeitsverhältnis entwickelt. Und es passt dann einfach inhaltlich hierher. Und es unterscheidet sich jetzt ein wenig von den Sammlungen, die bisher hier sind, weil es eigentlich das erste Research-Archiv ist oder die erste Research-Sammlung, die dann hier sein wird, wo Kollegen, Kolleginnen herkommen können. Sagen wir, die wollen eine Sendung machen über Billy Bragg oder einen Beitrag schreiben über Andy DeFranco oder über politische Liedermacher in den USA. Die können dann hier stöbern in meinem Material und ich glaube, da werden sie auch Sachen noch finden, die man im Internet nicht findet, weil das, auch das ist eine große Frage, welche Rolle spielen Papierarchive oder überhaupt Archive in der digitalen Welt? Weil manchmal, das habe ich festgestellt in meiner Arbeit, ist es so, dass man den Eindruck haben könnte, wenn jemand was nicht im Internet findet, bei Wikipedia, wo auch immer, dann existiert das nicht. Und wir haben beim Zusammenstellen der Unterlagen von mir auch fest immer mal wieder geguckt, gibt es das irgendwo? Also ich habe zum Beispiel eine gebundene Ausgabe von 3 Jahren Peep Songs Bulletins von 1946. Das war eine Organisation, die Pete Seeger unter anderem mit gegründet hat, um Arbeiterlieder und die Arbeitergeschichte in die amerikanische Gesellschaft reinzutragen. Das haben wir, glaube ich, im Internet gefunden, bei einer Universität irgendwo. Aber das existiert praktisch nicht. Ist aber eine große Quelle, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen will.
Und das heißt, Sie hören jetzt auf zu jammern und hören auch auf zu sammeln?
Ich hab angedroht, dass ich weiter mit der Schere Sachen ausschneide oder wenn ich Audioteile habe, die noch dahin sollen, dann werde ich die nachliefern.
Sagt Michael Kleff. Seine Privatsammlung zu Lied, Folk und Weltmusik übergibt er dem Lippmann-Rau-Musikarchiv in Eisenach.